HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Parkplatz Gupfelbrücke hinter Hornbach im Tiroler Lechtal. Von hier aus soll der Weg losgehen. Auf den Spuren der Schmugglerpfade, heißt es im Programmheft. Das klingt nach Abenteuer und Wildnis.
Es regnet in Strömen. Doch alle sind gekommen und gespannt, was heute auf sie zukommt. Ausgerüstet mit Schirm, Regenweste und Rucksack stehen sie um Sarah Lechleitner herum, die Tour leitet. Sie spricht über die Kraxe, die sie geschultert hat. Die Kraxe ist die Urform des Rucksacks, bei der das Gurtsystem ein offenes Gestell aus Holz ist. Mit ihr trugen einst die Schmuggler ihre Ware über die Berge.
Das ist meine Kraxe. Ich habe also eine Originalkraxe gefunden, so wie sie von den Schmugglern da auch benutzt wurde. Nur, dass viel mehr da drauf war, wenn die gegangen sind. Bei Nacht, möglichst kein Mondschein, ist man da über die Grenze gegangen. Wir befinden uns sehr nahe der Grenze zu Deutschland. Also viele Schmugglerpfade gingen hinterm Hochvogel her oder da über das Jochbachtal, wenn man da oben hochgeht.
Die Brücke über den Jochbach ist abgebrochen. Damit ist der Schmugglerpfad nach Oberstdorf, dem wir folgen wollten, unbegehbar. Zudem ist der Pfad bei Regen rutschig und eine Einkehrmöglichkeit, die ein trockenes Plätzchen bieten würde, gibt es auf dieser Strecke auch nicht.
Sarah Lechleitner hat umdisponiert. Es geht zur Petersbergalm, die bewirtschaftet ist und im hinteren Hornbachtal in den Allgäuer Alpen liegt. Wir starten auf 1101 Meter Höhe im Bergdorf hinter Hornbach am Fuße der Allgäuer Berge, deren bekanntester Berg wohl der Hochvogel ist. Er wird wissenschaftlich beobachtet, weil der Fels bröckelt und ins Tal abzurutschen droht.
Heute bewegen wir uns eher auf dem Fahrweg. Ich weiß nicht, wer da interessiert ist, in die Karte zu schauen. Also Hochvogel haben wir dort oben. Wir haben also hier diese Wanderwege Richtung Oberstdorf, Richtung Prinz-Luitpold-Haus, da ist es. Prinz-Luitpold-Haus war Warenumschlagplatz Nummer 1.
Bis zum Prinz-Luitpold-Haus sind es mindestens 5 bis 6 Stunden, erzählt Sarah Lechleitner. Die Schmuggler waren im Dunkeln unterwegs. Sie riskierten einiges. Die Route war schwierig. Steile Pfade nebst Klettersteig. Hinzu kamen noch die Zöllner, die nachts auch im Gelände unterwegs waren.
Also es muss eine irgendwo beklemmende Stimmung gewesen sein, denke ich, weil die Schmuggler waren ja jetzt keine Halbkriminellen irgendwie, sondern das waren ganz normale Bergbauern, Familienväter, die einfach aus der Not heraus zum einen da Dinge besorgt haben, getauscht haben, die sie zum alltäglichen Leben brauchten. Also Haushaltswaren, Hosen, Kleider, Lebensmittel wie Zucker, alles, was es hier nicht gab.
Menschen brechen heute zu ungewöhnlichen Wegen auf und folgen dabei beispielsweise einem Schmugglerpfad. Sie wollen erleben, wie es sich anfühlt, solch einem Steig zu folgen, möchten nachempfinden, wie das damals so war. Unterwegs entdecken sie oft die Natur ganz neu und sich selbst auch. Warum sehnen sich Menschen heute so nach Natur, nach Wildnis, vor der unsere Vorfahren einst zurückschreckten, weil sie so übermächtig, rätselhaft und unberechenbar erschien? Heute boomt der Outdoor-Sport. Bergwandern, Angeln, Canyoning. Die Liste ist lang. Menschen wollen sich spüren und ausprobieren. In der Natur suchen sie das Reine, das Echte und Unverfälschte. Dabei schwingt immer auch der Wunsch nach Freiheit, Abenteuer und Selbstbestimmtheit mit. Etwas, das in unserem durchorganisierten und technisierten Alltag offensichtlich keinen Platz mehr findet. Immer mehr Menschen fühlen sich ausgelaugt, überlastet oder am falschen Platz. Irgendwie ist ihnen ihr Leben selbst fremd geworden.
Sie funktionieren, um von unserer Gesellschaft nicht abgehängt zu werden, wo es vor allem um Effizienz, Macht und Geld geht. Jeder möchte daran teilhaben, weil man glaubt, dass nur so eine Gesellschaft funktioniert. Es geht um das Mithalten im Arbeitsleben, in der Familie, in der Freizeit. Die Frage ist nur, wo bleibt man selbst? Menschen, die sich selbst dabei vergessen, spüren sich irgendwann gar nicht mehr so richtig. Und irgendwann passiert es dann einfach. Das Lebendige in ihrem Leben, sozusagen das Natürliche, kommt ihnen irgendwie abhanden.
Im Menschen liegt ein tiefes Bedürfnis, verbunden zu sein. Mit Menschen und Tieren, mit der Arbeit und der Natur. Wir selber sind Teil der Erde. Und wir scheinen es vergessen zu haben, dass auch wir Natur sind. Doch was heißt Natur eigentlich? Im Griechischen entspricht es dem Wort Physis, also dem Prozess des Werdens, des Wachsens und des Blühens.
Natur ist nicht das, was Menschen nicht sind, sagt Andreas Weber, Biologe und Naturphilosoph aus Berlin.
Natur ist nicht die anderen Lebewesen außerhalb von uns, möglichst unberührt, sondern Natur ist die Kraft, die in diesem Kosmos darauf dringt, dass sich Beziehungen bilden und in diesen Beziehungen sich Materie zu neuen körperlichen Konstellationen arrangiert. Insofern ist Natur alles und gleichzeitig ist Natur eben nicht nur ein Ding, sondern auch das Prinzip, dass sich alles nach Entwicklung und in dieser Entwicklung nach Berührung und Durchdringung mit anderen sehnt. Also es gibt sozusagen eine äußere Seite und eine innere Seite und beide kennen wir als Mensch.
Aus dieser Erfahrung heraus können wir verstehen, was eigentlich Natur ist und was eigentlich dieser Kosmos ist. Was bedeutet für uns Natur? Was bedeutet die Begegnung mit Sonne, Licht und Wasser, mit Pflanzen, Tieren und Landschaften?
In dieser Begegnung erfahren wir uns einerseits als Teil dieses großen Sehnens nach Entfaltung und Berührung und Durchdringung, dieses schöpferischen Entfaltens. Also wir spüren, dass wir daran teilnehmen und dass wir auch erst dadurch existieren können. Und wir spüren uns aber gleichzeitig eben auch immer als Individuen. Wir spüren uns ja in der Abgrenzung. Die Sonne scheint auf meine Haut und ich kriege im Zweifelsfall einen Sonnenbrand, aber nicht sie. Und das ist diese Doppelerfahrung, die wir in dem, was wir so landläufig Natur nennen, was eben dieses nette Ensemble aus Lebewesen und Materie und Kräften ist, machen können und auch machen wollen, weil wir dann uns in diesem Universum irgendwie am richtigen Platz empfinden.
Doch wann finden wir uns heute noch am richtigen Platz? Schon in der griechischen Antike fing der Philosoph Platon an, die Welt zu trennen. In die Welt des Menschlichen, die Welt des Geistigen und Rationalen, in die Welt des Kulturellen, des Sprachlichen und die Welt alles Übrigen. Mit Platon kam auch das Höhlengleichnis auf, das die ganze westliche Philosophiegeschichte kennzeichnet, erklärt Andreas Weber. In Kürze lautet es,
dass man annehmen muss, dass wir Menschen von der Wirklichkeit so viel mitbekommen wie in der Höhle Eingesperrte, die durch ein kleines Loch die von einem Feuer auf eine Wand projizierten Schatten von Gestalten sehen. Da ist also so eine Idee drin, einerseits, dass wir Menschen mit unserer mentalen Kraft Zugang zum Reich des Ewigen, des Abstrakten und des zu Denkenden haben und dass wir gleichzeitig aber, was diese Fülle der Erfahrungen und der Formen und der Kräfte und der Prozesse auf dieser Welt angeht, dass wir das irgendwie nicht richtig erfassen können. Das ist diese tragische Situation, dass der Mensch sich immer wie ein Ausländer des Daseins fühlt, so hat das mal der norwegische Schriftsteller Knut Hamsun gesagt, und gleichzeitig aber wie ein Klempner des Daseins, der irgendwie über Pläne verfügt, mit denen er in der Lage ist, das zu machen, was natürlich Frösche und Schwalben nicht können, nämlich großflächig was zu verändern.
Technologie dominiert heute so gut wie jeden Bereich unseres Lebens. Menschen haben das Gefühl, dass sie die Natur beherrschen und alles im Griff haben. Der Preis ist die Distanz zum Natürlichen, der Gewinn aber sind die Annehmlichkeiten unserer heutigen Gesellschaft. Alles ist zu haben. Ob man alle Dinge braucht, ist nicht wirklich die Frage. Wichtig ist, dass man sie haben könnte, wenn man wollte. Alles scheint machbar.
Unser Lebensstil überfordert unseren Planeten. Und wir fühlen uns getrieben und gestresst. Das Leben rast sozusagen an uns vorbei. Wir nehmen es gar nicht mehr richtig wahr. Unserem modernen Leben scheint etwas Wesentliches zu fehlen. Ist die Sehnsucht nach Natur vielleicht eine Sehnsucht nach etwas in uns? Wie steht es um das Ursprüngliche, das Wilde und die Spontaneität? Wann können wir uns heute selbst noch echt erleben?
Das Pfarrerehepaar Christian und Ulrike Dittmar leitet seit 12 Jahren die Kirchengemeinde Graf Rath im Landkreis Fürstenfeldbruck. Wann immer es die Zeit erlaubt, sind sie draußen unterwegs. Da ist es praktisch, dass der Welterlebniswald, der forstliche Versuchsgarten Graf Rath, sozusagen gleich um die Ecke liegt.
Der 34 Hektar große Wald beheimatet Bäume aus Europa, Asien und Amerika. Angelegt wurde er Ende des 19. Jahrhunderts, um herauszufinden, welche fremdländischen Baumarten sich für die heimische Forstwirtschaft eignen. Zu entdecken gibt es unter anderem einen über 130-jährigen Mammutbaum, neben zahlreichen Installationen und Kunstwerken. Heute wird der Park zu einer weltpädagogischen Bildungseinrichtung weiterentwickelt.
Zu einem Spaziergang lädt der Versuchsgarten natürlich immer ein. Im Herbst aber, wenn sich die Blätter bunt färben, erlebt man sozusagen einen Indian Summer, sagt Christian Dittmar. Das verfärbte Laub leuchtet bunt im herbstlichen Sonnenlicht. Es ist ein besonderes Naturerlebnis, das unsere Sinne anspricht und uns einen Hauch von Glück spüren lässt. Man könnte auch sagen, dass wir uns in solchen Momenten natürlich erleben. Für Christian Dittmar ist dabei die Natur ein Erlebnisraum.
Natur ist für mich der Raum, in dem Leben entsteht, ohne dass Menschen was dazu tun. Zum Beispiel ein Wald, eine Wiese, wo man mittendrin ist, was einfach so da ist. Ich habe dort einen Raum, der ganz für mich ist. Das hat was mit Alleinsein zu tun, aber eben auch in diesem selbst wachsenden Raum zu sein.
Dabei fällt ihm ein Satz aus der Bibel ein. Das Jesuswort aus Matthäus 6, Vers 26 fasziniert ihn, weil es zeigt, dass das Leben nicht nur aus Machen besteht.
Schaut euch die Lilien auf dem Feld an. Die machen gar nichts und sind schöner als Salomos Kleider. Und das finde ich sowas, so ein Gegenbild zu dem Machen bei uns. Beim Gehen erlebe ich mich natürlich. Das hat was mit Draußensein zu tun, mit Wind um die Nase spüren, die Luft zu spüren, da erlebe ich mich.
Ulrike Dittmar ist auch viel in der Natur unterwegs. Für sie ist es der Ausgleich zum Pfarrerberuf, in dem sie immer mit Menschen zu tun hat. Sich draußen bewegen und ganz für sich sein können, bedeutet ihr viel. Am liebsten ist sie in den Bergen, auch wenn sie dort immer wieder herausgefordert wird.
Ich erlebe, wenn ich eine lange Tour mache, 12 Stunden oder in den Bergen unterwegs bin, es gibt Steinschlag. Also da erlebe ich Natur als nicht als Gegner, aber immer wieder als Herausforderung, und der ich mich auch entsprechend nähern muss, mit der richtigen Ausrüstung, mit der Vorsicht, mit der Bereitschaft umzukehren. Es sind Wege, die für mich da in jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter einfach eine Rolle spielen. Manchmal sind es Plätze, die wechseln immer, je nachdem, wie es mir gerade geht, wo ich denke, jetzt muss ich mal wieder an dem Platz, wo ich eine weite Aussicht habe, und an dem Platz, wo ein schöner Baum wächst. Das ist so für mich der Raum, ja, der Regeneration, des Auftankens, des für mich sein.
Es geht darum, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, um sich wieder stimmig zu fühlen. Wenn die Pfarrerin mit sich im Einklang ist, fühlt sie sich ganz natürlich.
Am natürlichsten erlebe ich mich in der Regel in Urlauben, wenn ich so lang schlafe, bis ich aufwach. Ja, in der Regel sind wir da viele Stunden zu Fuß unterwegs. Ich muss an nichts weiter denken, ich kann einfach gehen, ich bin abends müde, ich habe Hunger, da fühle ich mich so ganz natürlich, ja.
Die Natur ist für viele Menschen eine Kraftquelle, die ihnen hilft, den eigenen Lebensrhythmus wiederzufinden. Dieses Wissen nutzte das Pfarrerehepaar, als es in Reha-Kliniken mit der erlebnisorientierten Seelsorge einen neuen Weg einschlug. Die Idee war, Bewegung, Natur und Spirituelles miteinander zu verbinden. Christian Dittmar:
Ein Gespräch auf dem Weg hat andere Qualitäten als ein Gespräch gegenüber auf Stühlen, weil sich zum Beispiel der Rhythmus angleicht. Die Schritte, die gehen irgendwann im Gleichschritt. Da tauchen andere Ideen auf, wenn man in Bewegung ist. Oder es lassen sich Pausen viel länger aushalten, so Gesprächspausen, die manchmal so nötig sind. Und so ist es entstanden, dass wir gesagt haben, wir gucken immer mehr auf das, was mit dem Körper passiert im Gehen, und nehmen das sozusagen als zusätzliche Kommunikationsverbindung.
Der Atemrhythmus zeigt einem dabei sehr schnell, wo man steht. Ist man außer Atem oder ist man eins mit sich und dem, was einen umgibt? Der fließende Atem führt uns weiter und lässt uns auch eine spirituelle Erfahrung machen. Ulrike Dittmar hat aus diesen Erfahrungen eine Supervision im Laufen entwickelt. Ist Supervision im Laufen eine extreme Form in unserer schnellen Zeit? Braucht nicht der Mensch vor allem Zeit und Ruhe, um in der Supervision etwas in Gang zu bringen? Das sei einfach Typsache, sagt Ulrike Dittmar.
Das andere ist, auch Supervision im Laufen ist ja eine Entwicklung über 10 Sitzungen oder 8 Sitzungen mit einer Pause dazwischen. Das ist ja ein längerer Prozess. Also zwischen den Läufen passiert ja innerlich viel, arbeitet viel. Und es macht mir einfach Spaß, so über das Körperliche nochmal so ganz anderen Zugang zu bekommen. Man spürt sehr schön, wenn jemand innerlich vor was wegläuft, ohne dass er das sagt, steigert sich sofort das Tempo und dann, und wenn man runterbremst, wird's unangenehm und dann kommt was zur Sprache.
Gemeinsam in der Natur unterwegs zu sein, macht Menschen offener. Das ist beim Laufen genauso wie beim Gehen. Allerdings spielt der Weg eine Rolle. Es fühlt sich einfach anders an, ob er asphaltiert, steinig oder weich ist, wie etwa der Waldboden. Barfußlaufen im taufrischen Gras erfrischt den Geist. Jeder Mensch muss für sich selbst herausfinden, was für ihn passend und stimmig ist. Es ist der Weg, der zur persönlichen Quelle führt, wo man sich wohl und natürlich fühlt. Was ist dazu nötig? Manchmal geht es darum, einfach mal etwas sein zu lassen und auf sich wirken zu lassen. Beispielsweise könnte man sich auf eine Bank, an einem Bach oder an einem See setzen und mal nichts weiter tun, als ein- und auszuatmen, meint Christian Dittmar.
Erstmal einen Moment, wenigstens einen Moment innehalten. Das wäre für mich so der spirituelle Anfangspunkt. Und dann so dieses sich selbst überlassen können. Dann, wo wir gesagt haben, such dir einfach einen schönen Ort hier und setz dich dahin. Wir holen dich da wieder ab in einer halben Stunde.
Eine halbe Stunde für sich zu haben, befreit Menschen oft von einer Last. Das Problem ist, dass man sich diese Zeit erst gar nicht nimmt. Es gibt ja so viel zu erledigen. Ulrike Dittmar war mit Managern in der Natur unterwegs. Irgendwann sagte sie, sucht euch einen Platz. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit. Nur für euch.
Für die war, glaube ich, das größte Geschenk, ich bin nicht verantwortlich für niemand anders, nur für mich. Weil die in ihrem Leben sonst immer für irgendwen und irgendwas verantwortlich sind. Das war ihre freie Zeit, das war so dieses Geschenk, keine Verantwortung, nur für mich.
Als Pfarrer begleiten Ulrike und Christian Dittmar Menschen immer wieder auf ihrem spirituellen Weg. Zeit, Übung und Geduld mit sich gehören dazu. Sie zeigen, wie man über die Bewegung den eigenen Rhythmus finden kann.
Es gibt ein altes Pilgergebet, was auf das Einatmen und das Ausatmen die Worte Jesus Christus, erbarme dich meiner, legt und das über Kilometer hin immerzu wiederholt, tausende von Male. Und das habe ich mal mit Dekanen mit einer Gruppe gemacht, die davon hingerissen waren, weil sie das rausgehoben hat aus allem, ich muss selber denken, ich muss diese schwierigen Theologien denken. Und es war einfach ganz einfache Theologie, da bin ich und erbarme dich meiner. Da bin ich, mir geht's, wie es mir halt gerade geht.
Manche Menschen entdecken das Angeln für sich, um von der Arbeitswelt und vom Alltag den Kopf frei zu bekommen. Sie suchen Ruhe und Entspannung am Wasser. Angeln hat etwas Meditatives. Man kann zum Beispiel, während man bei frischer Morgenluft an einem See in aller Seelenruhe darauf wartet, dass ein Fisch anbeißt, die Natur um sich herum spüren und erleben, wie man immer mehr bei sich selbst ankommt.
Der Angelteich bei Nassereit in Tirol liegt mitten in den Bergen. Vom Ufer aus sieht man auf der einen Seite den Kirchturm der Gemeinde und auf der anderen Seite eine steile Felswand. Dazwischen traumhaftes, türkises, klares Wasser. Hier könnte man seine Ruhe finden, wenn nicht so viel los wäre. Denn der idyllisch gelegene Ort ist ein begehrtes Ausflugsziel. Angeln ist hier auch ohne Angelschein erlaubt. Es werden gezüchtete Forellen und Saiblinge in den Teich eingesetzt. Die Angel, die Köder und den Kescher kann man sich ausleihen. Kinder spielen am Uferrand und die Eltern versuchen, einen Fisch aus dem Teich zu angeln. In weitem Bogen werfen sie die Angel aus. Als Köder hängt eine Made dran. Dieses Mal geht es schnell. Schon hat ein Fisch angebissen. Mit einem kräftigen Schlag auf den Kopf wird er erlegt.
Sein eigenes Essen zu fangen, hat etwas Selbstverwirklichendes. Und es ist ein Naturerlebnis, bei dem man selbst aktiv ist. Man weiß, wo der Fisch herkommt und dass er frisch ist.
Eine Hemmschwelle ist natürlich, wenn man das Tier abschlagen muss, den Fisch. Ja. Da haben manche ein richtiges Problem damit. Ist ja klar, das ist ein Tötungsakt, was man da vollziehen muss. Und wenn es auch ein Tier ist, das, was man verzehren möchte. Ja. Aber es ist trotzdem immer eine Hemmschwelle da. Wenn man Tiere mag, wenn man sie liebt, ja, möchte man so
sagen. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, das erste Mal jetzt. Das tut ein bisschen, man hat noch einen anderen Bezug zu der ganzen Sache.
Der 48-jährige Angler aus Viss im Tiroler Oberland hat aus Neugier vor kurzem eine Einführung zum Anglerschein mitgemacht. Heute probiert er aus, ob ihm das Angeln überhaupt liegt. Er braucht nämlich eigentlich viel körperliche Bewegung und geht gern wandern, klettern oder radeln. Doch er denkt weiter. Auch er wird älter. Und vielleicht ist dann das Angeln gerade das Richtige.
Es ist jetzt vielleicht noch relativ früh, aber wenn man es erlebt, dann geht man ja mal irgendwann einmal in die Pension. Und da hat man ja nachher Zeit genug. Und da kann nachher natürlich sein, dass man da und dort einmal fischen gehen möchte. Und da ist nachher wirklich der Effekt da, dass man die Natur genießen möchte und wirklich einfach froh sein kann, dass man hier auf dieser Welt sein darf.
Freude am Leben empfinden die meisten Menschen draußen in der Natur. Kinder spüren das von Anfang an. Sie tollen herum und finden in der Natur alles, was sie zum Spielen brauchen. Offen und neugierig nehmen sie das Leben an, auch die Hindernisse. Berge sind für sie ein ganz besonderes Erlebnis. Ein überwundener Klettersteig ist für sie Freude pur. Ausgestattet mit Klettergurten hat Andreas aus Oberfranken mit seinen beiden Jungs Fabian und Johannes, 7 und 10 Jahre alt, gerade die letzte Etappe zum Brünnstein auf 1634 Meter Höhe im Mangfallgebirge geschafft. Jetzt stärken sie sich erst einmal. Ihre Gesichter strahlen. Johannes, der Ältere, hat einen Tipp, wie man die großen Stufen am Klettersteig am besten meistert.
Einfach halt einen festen Tritt suchen und dann kann man einfach hochlaufen.
Für mich ist es schön, mit den Jungs in die Berge zu sein. Also da kriegt man, finde ich, am schnellsten den Kopf frei. Wenn man schaut in die Natur und man merkt, dass es andere Dinge auch gibt, wie den ganzen Tag arbeiten. Und man merkt, wie klein das man gegenüber der Natur auch ist und wie wichtig die Natur ist. Also da diskutieren wir auch drüber.
Ja. Was ist dabei rausgekommen? Wie wichtig ist die Natur für uns?
Sehr wichtig. Ja, sie macht auch viel für uns. Halt die Luft säubern und uns Essen bringen, wie Äpfel und so.
In der Natur finden wir zu Kraft und innerer Ruhe zurück. In Verbindung mit dem Atem und der Bewegung hilft sie uns, wieder im Einklang mit uns selbst zu sein, den eigenen Lebensrhythmus zu spüren und sich natürlich zu erleben. Man fühlt sich einfach eingebunden in ein großes Ganzes. Das ist es, was uns trägt, wenn wir wieder mal vor Herausforderungen stehen oder vor einem Neubeginn.
Das Pfarrerehepaar Dittmar ist im Sommer nach Nürnberg in die Frankenmetropole gezogen. Sie sind als Studienleiter ins Predigerseminar am Wördersee berufen worden. Zukünftig bereiten sie Vikare auf ihre Aufgaben in evangelischen Kirchengemeinden vor. Der Weg zur Arbeit führt direkt durch das Naturschutzgebiet der Pegnitz, erzählt Christian Dittmar.
Es ist am Morgen, wenn man dort in den Wiesengrund an der Pegnitz kommt, schon das Gras nass. Da ist die Luft ganz klar und das sind so Sachen, die beleben mich. Die Pegnitz, die meandert dort so durch das Flusstal und eine Stelle gibt es auf dem Weg, da liegen große Felsen im Wasser und wenn man dort vorbeigeht, da taucht dieses Stadtgesumme völlig unter.
Auf dem Heimweg kommt Christian Dittmar an einem kleinen Wasserfall vorbei. Nach einem langen Arbeitstag setzt er sich gern dorthin. Er lauscht der Natur. Die Gedanken hören auf zu kreisen und die Seele atmet auf.